Hallo Daniel,
Hallo Thomas.
was hast du heute?
Ein Spezi.
Spezi. Ich bin auch nicht alkoholisch. Ich hatte unglaublich Lust auf eine kalte Schokoladenmilch.
Oh ja, das ist auch gut.
So, heute machen wir ein großes Thema.
Ui, was denn?
Due to overwhelming popular demand machen wir Freiheit. Beziehungsweise wir fangen an mit Freiheit. Muss man mal machen, spielt jetzt in der Diskussion eine wichtige Rolle, spielte oft eine wichtige Rolle in verschiedenen Diskussionen, politischen, philosophischen, selbst bis in die Neurowissenschaften hat es geschafft, dieser Freiheitsbegriff. Und deshalb dachte ich, sprechen wir doch einfach mal ein bisschen über Freiheit. Und ich kann jetzt schon ankündigen, das wird Freiheit Teil 1. Freiheit verdient mehr als nur einen Teil. Zumal der Freiheitsbegriff in der Philosophiegeschichte ja einer ist, der, naja, auch mal wieder nicht so ganz eindeutig verteilt ist und nicht eindeutig verstanden wird und im Griechischen und im Lateinischen auch ganz verschiedene Ausdrücke hat. Also was wir heute Freiheit nennen und vielleicht teilweise auch zurückprojizieren, deckt einen ganz schön großen sprachlichen und phänomenalen Bereich ab in der Antike. Und da dachte ich, fangen wir doch einfach mal da an.
Das ist eine gute Idee. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist der Begriff Freiheit ja ein furchtbar neuzeitlicher Begriff. Das
Ja.
heißt, so als Begriff Freiheit kommt er so in der griechischen und lateinischen Antike gar nicht vor.
Es gibt natürlich Ausdrücke, die wir mit frei und Freiheit übersetzen können. Und die sollten wir uns auch angucken. Denn du hast völlig recht, während es möglich ist, bestimmte Ausdrücke so zu übersetzen, ist der Freiheitsbegriff einer, der so nicht vorkommt. Also im Griechischen haben wir so Worte wie Eleutheria. Das kann man, wenn man in den Gemäuer reinguckt, durchaus mit Freiheit übersetzen. Eleutheros heißt frei. Der Ausdruck taucht also auf. Es tauchen auch so Ausdrücke auf wie hekon, also freiwillig, und hairesis, Wahl, die dann auch mehr oder weniger frei sein kann.
Lyein zum Beispiel freilassen.
Genau, und bei Plotin gibt es berühmte Stelle, wo er überlegt, ob das Absolute, zu dem wir später noch kommen, selber irgendwie Sachen entscheiden kann oder nicht entscheiden kann. Also ist es sozusagen fremdbestimmt oder nicht fremdbestimmt. Also diese Problematiken, die damit verbunden sind, gibt es in der Antike durchaus. Wichtig ist aber, die Ausdrücke, und das fasst das Schwabe-Wörterbuch ganz gut zusammen, die Ausdrücke sind erstmal keine philosophischen, sondern sehr praktische, sehr politische Ausdrücke. Ein Freier ist jemand, der kein Sklave ist. Und eine freiwillige Entscheidung, also eine Hekon-Entscheidung, ist eine, die bei mir lag, in einem relativ praktischen Sinne. Also wenn ich zum Beispiel reflexhaft auf irgendwas reagiere, dann ist das nicht freiwillig. Wenn ich mich dazu entscheide, wenn ich was plane, wir sind auch im juristischen Bereich, wenn ich plane, jemanden umzubringen, ohne dass ich zum Beispiel bedroht wäre, dann handelt es sich auch um eine freiwillige Handlung. Dann kann man anfangen, so Grenzfragen zu diskutieren, wenn ich sturzbetrunken bin und irgendwas tue. Ist das dann noch freiwillig? Naja, zumindest betrunken zu werden war offenbar ein freiwilliger Akt. Das sind so Sachen, die Aristoteles dann diskutiert. Aber das sind also sehr praktische Fragen, die mit den großen Freiheitsbegriffen und den großen Freiheitsdiskussionen, also sind wir frei oder determiniert, erstmal noch nicht furchtbar viel zu tun haben. Und wenn man dann gleich mal in die Texte reingeht, dann findet man natürlich solche Überlegungen bei Homer, dass Achill sagt, also die Seele, der Schatten Achills sagt, lieber ein Tagelöhner, also unfrei, nochmal auf der Welt zu sein, also real zu existieren, Leben zu spüren, einen Tag lang als irgendwie hier der Herrscher, sprich frei in der Unterwelt zu sein und so. Das sind also Unterscheidungen, die schon auftauchen. Bei Platon findet man auch die Bestimmung der Dialektik als die Kunst freier Menschen. Und da kann man schon ein bisschen was philosophisch draus machen, aber es fällt eben auf, dass es bei Platon zum Beispiel keine Diskussion des freien Willens gibt oder so. Taucht einfach in der klassischen antiken Philosophie so noch nicht auf.
Genau, und man kann ja mal fragen, warum das so ist. Ich würde sagen, ein Grund, der ganz offensichtlich ist, liegt darin, dass die griechische und auch die römische Weltvorstellung stark geprägt ist von einer nicht unbedingt im modernen Sinne oder im neuzeitlichen Sinne historischen Auffassung von Welt, sondern einer Auffassung, die oft zyklisch gedacht wird, manchmal linear, aber immer so, dass es gewissermaßen einen Aspekt des Schicksals gibt. Schicksal und Glück sozusagen, also das zufliegende Glück, nicht das Glück des Glücksspielers, sondern das Glück der Fortuna und so weiter. Das sind Vorstellungen, die das Leben der Menschen prägen. Und insofern ist es erstmal total widersinnig davon auszugehen, dass jeder so sein eigenes Schicksal im Sinne einer modernen Auffassung von Freiheit ja, verfolgt. Und übrigens auch vorher ist es ja jetzt nicht das Schicksal, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und so weiter, sondern es ist vor allem die eigene Happiness, die man eben anstrebt. Also auch ein sehr unmittelbarer Bezug. Das
Und
heißt,
eine Klammer auf, und dieses Schicksal aber auch nicht so hart ist wie zum Beispiel moderne Determinismen. Also da geht es nicht darum, dass mein Schicksal festlegt, dass ich jetzt gerade Schokimilch trinke, sondern da geht es nur darum, dass ich grundsätzlich irgendwie als weißer Europäer geboren bin und die Sterne vielleicht dieses oder jenes gemacht haben. Auch das wurde in der Antike übrigens auch schon diskutiert. Also nicht alle sind astrologiegläubig in der Antike, aber manche schon. Und also das war das Schicksal. Das war so ein grober Rahmen, der sehr festgelegt war, der aber nicht diese Fragen aufgeworfen hat, wie heutzutage in so einem physikalistischen Determinismus. Ob jetzt jede einzelne Handbewegung irgendwie determiniert ist, das waren einfach Fragen, die sich so nicht gestellt haben.
genau. Ein zweiter Grund
Klammer
ist,
zu.
dass das Griechische und auch noch das Lateinische, also im folgenden Denken, in gleich wesentlich stärker heruntergedimmt, ein sehr praktisches Denken ist. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass also die griechische Auffassung von Sein nicht die eines Atomismus von irgendwie herumliegenden Dingen ist, sondern erstmal von lebendigen Dingen. Das heißt, etwas, was sich von sich her bewegt, was von sich her wächst, das ist das Vorbild für Seiend. Und so etwas wie ein Stein ist eigentlich eher sozusagen davon abgeleitet seiend. Es ist das Lebendige und damit auch der Zusammenhang, der dieses Denken prägt. Und insofern ist es ein zusammenhängendes Denken und auch eine Freiheit, die aus diesem Zusammenhang her gedacht wird. Also wenn man zum Beispiel Pferde frei lässt, wie Hippolytos, der genau diesen Namen deswegen trägt, weil er im Mythos vor Schreck die Pferde freilässt und mit dem Wagen gegen den Baum donnert, dann kann man das, weil sie vorher an Zügeln gebunden waren. Und wenn man kein Sklave ist, dann ist man sozusagen nicht einer bestimmten Regel unterworfen, sondern darf innerhalb einer bestimmten, bereits sozial definierten Form von Gesellschaft eben Bürger sein und ist insofern frei in seinen Handlungen, aber eben nur relativ frei. Das heißt, man muss wirklich davon ausgehen, dass in der Antike Freiheit gedacht wird als ein praktisches, sehr konkretes Verhältnis, das immer relativ gedacht wird und auch ganz unproblematisch relativ gedacht wird. Und als diese Welt anfängt auseinanderzubrechen, gibt es ja sozusagen eine kleine Transition vom Griechischen ins Römische. Und die Römer sind noch furchtbarere Pragmatisten mehr als die Griechen. Die Römer gehen mit Philosophie höchst instrumentell um, wahnsinnig eklektizistisch. Und dort spielt Freiheit vor allem eben als Freiheit von Menschen eine Rolle, die es sich auch leisten können, frei zu sein. Also da ist dann die Libertas und solche Begriffe werden diskutiert im Kontext von Lebenskunstdebatten der römischen Elite und so weiter. Und da taucht dann auch zum ersten Mal ein Begriff auf, der gewissermaßen den Horizont dieser Freiheitsdiskussionen bildet, nämlich der Begriff Absolutus, der für sich schon frei bedeutet, zu dem komme ich gleich. Aber wenn wir eben, und das ist wichtig, wenn wir heute auf die antike Diskussion zurückgucken, dürfen wir nicht den Fehler machen, unsere eigene politische Auffassung von individueller Freiheit dort hinein zu projizieren. Das ist eine andere Welt und sie ist geprägt durch andere begriffliche Rahmenbedingungen als unsere. Und dann gibt es ja eben diesen Übergang ins Christentum.
Richtig, der tatsächlich auch entscheidend ist, denn es sind eben nicht nur politische Freiheitsbegriffe, die bei uns zusammenfließen in dem Freiheitsbegriff, sondern eben auch theologische. Und das ist zum Beispiel was, was Platon repräsentativ relativ schnell abfrühstückt. In der Politeia stellt sich auch die Frage, ja, woher kommt das Böse? Ja, unde malum, woher stammt eigentlich das Übel? Und natürlich gibt es bei Platon auch starke Gottesvorstellungen. Also das sind nicht nur die homerischen Götter, die irgendwie dies oder jenes tun. Aber Platon lässt seine Figuren auch sagen, Theos anaitheos. Also der Gott ist schuldlos, der hat aber nichts damit zu tun. Und es sind halt wir Menschen. Wir Menschen machen Fehler, wir Menschen begehen üble Taten. Ja, wo ist das Problem? Und daran, und so geht es eben weiter, bis das Christentum dieses Problem dann wahnsinnig verschärft. Aber in der griechischen Antike gibt es dieses sogenannte Theodizee-Problem. Also wie kann Gott nur zulassen, beziehungsweise vor dem Hintergrund, wie kann es sein, dass wir frei sind zum Bösen und so? Naja, wir sind halt Menschen im Unterschied zu Göttern. Und insofern wir halt Sachen machen können, können wir auch Sachen falsch machen. Insofern ist dieses Problem, dieses Freiheitsproblem, also die moralische Komponente der Freiheit, gibt es natürlich in der Antike, weil man sich auch da die Frage stellen kann, was sollen wir denn tun? Die Frage wäre ja sinnlos, wenn wir nicht in gewissem Sinne frei wären. Aber sie hatten nicht diesen moralischen Extremismus und die theologische Framing, das theologische Framing, was dann irgendwann auftaucht.
Ja, das ist interessant, oder? Zu denken, dass das neuzeitlich moderne Denken aus Sicht des größten Teils der Tradition und auch schon vorchristlich, also wir müssen jetzt nicht sozusagen auf diese christliche Verzerrung uns immer nur berufen, eigentlich ein extremistisches Denken ist. Eigentlich eine Zuspitzung, eine äußerste Zuspitzung einer bestimmten Freiheitsforderung, die möglicherweise eben auch begrifflich problematisch ist. Ich möchte noch mal kurz zurücksteigen. Das Christentum beginnt ja sozusagen im 4. Jahrhundert sich zu installieren als Staatsreligion. Und 200 Jahre, 300 Jahre vorher, 400 Jahre, 500 Jahre vorher, also im 1. Jahrhundert vor Christus und im 1. Jahrhundert nach Christus, in diesen beiden Jahrhunderten gibt es zwei Philosophen, die Freiheitsbegriffe diskutieren und zwar im Kontext von frei sein von Sorgen. Ja, also tatsächlich frei von etwas sein. Das würde man jetzt heute mit Irving Berlin vielleicht negative Freiheit nennen oder Benjamin Constant. Aber hier geht es erst einmal darum, dass man frei ist von etwas, was vorher sozusagen einen besetzt hat. Die beiden Begriffe, mit denen das diskutiert wird, sind uns heute noch geläufig, nämlich absolut und perfekt. Absolutus ist ein Adjektiv oder ein Adverb mit den Bedeutungen abgeschlossen, vollkommen oder vollständig. Und das ist entstanden aus dem Partizip Perfekt Passiv von absolvere. Und absolvere wiederum heißt ablösen oder loslösen. Da steckt dann schon dieses von weg drin. Und zwar aber schon im übertragenen Sinne von jemandem befreien oder etwas beenden. Ja, das heißt also, zum Beispiel kann man sagen, Absolutus bezeichnet die Befreiung von der Arbeit nach ihrer Vollendung. Also ich muss etwas Bestimmtes tun. Und wenn ich dann fertig bin mit dieser Arbeit, wenn ich Feierabend habe, dann bin ich im Zustand Absolutus, bin ich frei davon. Während Perfektus eigentlich bezeichnet die Vollendung dieser Arbeit, also quasi den letzten Punkt, den ich dahinter mache. Wenn wir mit Absolutus weitergehen, dann finden wir die Diskussion insbesondere bei Cicero und Seneca, eben im 1. Jahrhundert vor und im 1. Jahrhundert nach Christus. Und zwar eben in der Frage, inwiefern der Geist eigentlich vollkommen sein kann. Also im Sinne einer Selbstvervollkommnung. Und da geht es dann um einen Geist, der freigehalten wird von den Leidenschaften. Ja? Das heißt, ein Geist, der ohne Zwänge, ohne inneres Wollen, ohne Begehren, etwas zu haben, was er noch nicht hat, sozusagen aufhört, dieses Begehren zu haben. Ein solcher Geist ist perfekte atque absolute Beatos, also ist zu vollendeter und befreiter Glückseligkeit sozusagen frei. Und ähnlich findet sich das bei Seneca, wenn er schreibt, Perfektum, Absolutum, also diese beiden Begriffe sind übersetzbar, quem malum facere nulla vis, nulla necessitas possit, den, der sich vollendet hat, der sich befreit hat und den keine Macht und kein Zwang unglücklich machen kann. Und da geht es dann um sozusagen die Ataraxia, die Apatheia, die Seelenruhe, das alte Ideal der Stoiker, Epikureer und so weiter und so fort, als ein Zustand der Gemüts. Ruhe.
Und was daran, um nochmal eine Klammer aufzumachen, wichtig ist, die Stoiker sind am ehesten die, die sowas wie einen Determinismus kennen. Und auch da ist es eben so, dass der Freiheitsbegriff einer ist, der eine bestimmte Haltung betrifft. Also auch die Stoiker, die ja im weitesten Sinne irgendwie Materialisten sind und eine Form von Determinismus, physischem Determinismus vielleicht sogar vertreten, sind trotzdem nicht dazu geneigt, eine Freiheitsdebatte aufzumachen, wie man sie heute führt, sondern deren Freiheit ist weiter eine, die sich auf ja, ein bestimmtes Selbstverhältnis bezieht. Das finde ich eben wichtig. Also selbst die, die am nächsten dran sind an so einer deterministischen Position, scheinen kein so großes Interesse daran zu haben, diese Debatten zu führen, sondern sind, wie du es genau wie du es beschreibst, eher daran interessiert, was heißt innere Freiheit, nämlich Freiheit von Trieben. Getrieben sein und so weiter.
Genau. Und das wird übrigens auch zu einem Rechtsbegriff in der Rhetorica Ad Terrenium, einem Rhetorikhandbuch aus dem, meine ich, ersten Jahrhundert, gibt es einen Tatbestand sozusagen, der eines absoluten Rechtfertigungsgrundes. Und das ist ein Rechtfertigungsgrund, wo jemand angeklagt wird und derjenige die Tat gar nicht als Straftat zugibt. Er akzeptiert gar nicht mal die Anklage sozusagen als Anklage einer Straftat. Ein Beispiel wäre für so eine absolute Verteidigung, dass ein Vater seinen Sohn getötet hat, also ein Infantizid, der eigentlich schwer bestraft wird und deswegen wegen Mordes vor Gericht steht. Und der Vater sagt, dass der Sohn hat ihn auf dem Schlachtfeld verlassen hat und desertiert ist. Also der Vater war offensichtlich seinem Sohn in der soldatischen Ordnung höher gestellt und das Kriegsrecht hat ihm erlaubt, sozusagen Deserteure zu töten. Und damit ist er sozusagen in einer absoluten Verteidigung gegen den Vorwurf der Straftat selbst angetreten. Also er ist komplett frei von dem Vorwurf, während eine abhängige Verteidigung, also nicht absolute, versucht, die Tat abzuschwächen, zu sagen, nein, also ich wurde getrieben von Leidenschaften oder der Getötete war selber ein Mörder und so weiter. Also man versucht sozusagen relativ zu argumentieren. Das heißt, Absolutus ist eigentlich etwas, was frei ist von Bedingungen und unbedingt, was losgelöst ist, was abgeschlossen ist, was beendet ist, was vollkommen ist und vollendet ist. Absolut ist eine Haltung, die sich von der Wechselhaftigkeit und der Unsicherheit des Lebens befreit hat. Ja, und in eine unerschütterliche Gelassenheit eingetreten ist, die Ruhe des Geistes, ja, Zustand des Arhat, Nirvana, das kennt man auch aus dem Osten. Und es gibt eine griechische Entsprechung zu dem Begriff Absolutus, der interessanterweise in der griechisch-römischen Tradition später auftritt, also zumindest später dokumentiert ist als der Begriff Absolutus, der lateinische Begriff. Und der heißt Apolytos. Und der bedeutet genau das Gleiche. Losgelöst, frei, unbedingt, unbegrenzt und so weiter. Und auch da geht es darum, dass sozusagen jemand die Ataraxie oder eben die Tranquillitas animi, die Ruhe der Seele erreicht. Ja? Das ist dann Epiktet in dem Fall, der griechisch argumentiert und der schreibt: Wo soll ich das Gute und das Schlechte suchen? In den Dingen, die in deiner Macht liegen, aber in dem, was nicht in deiner Macht liegt, nenne nichts das Gute oder das Schlechte oder Vorteil oder irgendetwas dieser Art. Das ist der typische stoische Haltung. Kümmere dich nur um das, was du tatsächlich ändern kannst und das, was du nicht ändern kannst. Brauche ich mir keine Gedanken darum machen. Wenn sie sozusagen, wenn wir diese Also warum schreiben wir den Dingen dann trotzdem, über die wir keine Macht haben, zu, gut oder böse zu sein? Und dann benutzt Epiktet den Begriff und sagt, wenn wir sie apolytos anschauen, nämlich unabhängig von dem Kontext, in dem sie eigentlich erscheinen, ja, also das ist sozusagen ein negatives Attribut. Bei Epiktet heißt apolytos zwar, wird apolytos nicht bezogen auf die Ruhe der Seele, so wie bei Cicero und bei Seneca, sondern wird eigentlich von der als Abstraktion bezeichnet. Also man bezieht sich sozusagen ohne den Kontext, frei von dem Kontext, in dem die Dinge erscheinen. Und das ist ein Plädoyer dafür, die Dinge immer im Kontext wahrzunehmen. Also ist genau das, was wir vorhin beschrieben haben. Das antike Denken hat eine kleine Allergie gegen diese abstrakte, sehr extremistische Wahrnehmung, die Dinge abstrakt so aus dem Kontext zu reißen, dass sie rein individuell erscheinen. Bei Epiktet heißt es, um die Dinge überhaupt richtig einschätzen zu können, müssen wir sie im Kontext sehen. Sonst schätzen wir sie nämlich falsch ein. Und übrigens, der moderne Pragmatismus bezieht sich ganz stark auf diese Tradition, des Umgangs mit dem Absoluten. Und jetzt gibt es aber folgendes Problem mit dem Absoluten. Das nur kurz. In dem Moment, wo das als Begriff auftaucht und in dem Moment, wo Stoiker diese These aufstellen, es gäbe sozusagen irgendeine Art von absolutem Zustand, tauchen auch Skeptiker auf, die sagen, was ist das denn für ein Begriff? Das erste Problem des Absoluten ist nämlich, wenn ich es nenne, wenn ich es überhaupt begrifflich benenne, dann ist es schon gebunden. Es ist schon nicht mehr unabhängig, nämlich nicht unabhängig von dem Logos, der es behaupten muss, damit es erkannt werden kann. Und die erste skeptische Truppe, die sich damit auseinandersetzt, sagt, wenn ich sage, es ist absolut, ist es nicht mehr absolut, es ist dann gebunden an den Logos, der es sagt. Und wenn ich es nicht sage, dann ist es auch kein absolutes.
Ja, das ist natürlich ein Problem, was wir dann aus der Metaphysik kennen, aus der griechischen. Und da können wir vielleicht fürs nächste Mal schon mal anteasern, denn irgendwie entwickelt sich ja doch eine extreme Denksituation. Und das hat auch damit zu tun, was wir immer wieder ansprechen, nämlich Verdinglichung. In dem Augenblick, in dem man so ein Adjektiv hat wie Absolutum, kann man natürlich auch anfangen, damit zu spielen. Und dann stellen sich auf einmal solche extremen Fragen wie, ist denn das Absolute selbst frei? Und wenn es ein absolutes gibt, also ein absolutes Herrschaftsprinzip der Welt, wie schon angedeutet, die Stoiker arbeiten dem vor, nennen das zum Beispiel Zeus, was ist dann mit uns? Sind dann diese pragmatischen Freiheiten nicht eigentlich Illusionen? Sind die dann nicht im Grunde irrelevant vor unserer großen Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von diesem Absoluten, was selber vielleicht frei oder nicht frei oder jenseits von Freiheit ist? Also es scheint einen Weg zu geben, wie man mit den Ressourcen und der, wie soll man sagen, der gegebenen Situation dieser griechischen Freiheitsdebatte zu einem Punkt kommt, an dem ja, eine extreme Freiheitsdebatte auf einmal geführt wird. Und ich glaube, nächstes Mal sollten wir diesen Weg mal skizzieren, auch um besser zu verstehen, wo eigentlich der Druck herkommt in den Freiheitsdebatten, die heute geführt werden. Weil da geht es ja nicht nur darum, kann ich so schnell fahren, wie ich will, auf der Autobahn. Das ist ein etwas reduzierter Freiheitsbegriff, der aber auch irgendwo daherkommt. Sondern Freiheit ist was, was irgendwie immer noch Unwohlsein hervorruft und große Diskussionen. Dass das aber immer einen bestimmten dialektischen Kontext hat, also immer einen Diskurshintergrund, vor in dem bestimmte Voraussetzungen gemacht werden, vor denen dann Freiheit so oder so erscheint, ist wichtig zu bedenken. Und ich glaube, der Übergang von, sagen wir, der klassischen Antike über die Spätantike ins Christentum verrät da sehr viel drüber.
Ja, wir müssen das nächste Mal, wenn wir darüber sprechen, aber auch über sozusagen die reflexive Pointe, die Metapointe sprechen, dass diejenigen, die sich heutzutage auf Vordenker der Freiheit berufen, das kann Thomas Hobbes sein, das kann John Locke sein, das kann Baruch de Spinoza sein, grundsätzlich diese Texte apolytos verstehen, so wie das Epiktet, kritisiert hat, nämlich sie reißen aus dem Kontext, was in einem sehr zeitgenössischen, einer sehr zeitgenössischen Diskussion gebunden ist. Also wenn zum Beispiel John Locke über Freiheit spricht, dann tut er das mit Blick auf für ihn aktuelle Debatten. Man kann das nicht einfach aus dem Kontext reißen und sagen, John Locke ist jetzt der Theoretiker unserer Freiheit. Und war es vielleicht auch eine, die längste Zeit war er das gar nicht, sondern er wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer Art Grunddenker des Liberalismus gemacht. Das heißt also, manche Freiheitsdebatten nehmen sich die Freiheit, in der Geschichte zu wildern und eigentlich eingebettete Freiheitsbegriffe oder auch Freiheitsbegriffe, die stark auf philosophische Diskussionen zurückgehen, mit ihrem eigenen Freiheitsbegriff zu verbinden und so zu tun, als seien das sozusagen eigene Vordenker. Und insofern hat Freiheit auch eine reflexive Pointe, die wir bei Hegel wiederfinden. Und ich sage jetzt nur den Begriff erklären, aber erst nächstes Mal in der Furie des Verschwindens.
Sehr schön. Dann verschwinden wir jetzt auch. Bis zum nächsten Mal.
Cheers.
Cheers, meine Milch ist schon alle. Hab die Ehre und Obacht, Diskurskontexte.
Ja, immer Diskurskontext.